Ja, das ist echt eine Freude, die ganzen Kinder und unser guter Gott, dem wir Lieder singen können. Wir waren mit unseren Kindern kürzlich im Schloss Sigmaringen und haben dieses schöne Schloss besichtigen dürfen. Wir hatten dazu ein bisschen so doppeltes Glück, nämlich wir waren recht früh dran. Die erste Führung war da morgens um 10 und da waren wir die Einzigen bei dieser Führung. Also meine Schwester und ihr Mann waren auch noch dabei, aber so haben wir so ein bisschen so eine Privatführung gehabt. Und diese Schlossführerin, die hat es richtig super gemacht. Das war echt toll. Und an einer Stelle, da waren wir in einem Raum, wo sie unter anderem gesagt hat, dass dieser Tisch der Spieltisch war. Das war so ein Tisch mit so einer schwarzen Oberfläche, so eine Art Schiefer oder irgend so was Schwarzes, wie so eine Tafel. Und dafür war es tatsächlich auch da, nämlich dass man da mit Kreide den Spielstand aufschreiben konnte oder die Spielschulden oder so von den anderen. Und die Frau hat dann gefragt, kennt ihr den Spruch, bei jemandem in der Kreide stehen? Und in dem Moment habe ich kapiert, woher dieses Sprichwort kommt, nämlich eben, wenn man da Spielschulden hatte, dann wurde das eben mit Kreide aufgeschrieben und deshalb bei jemandem in der Kreide stehen, bei jemandem irgendwie in der Schuld stehen. Das finde ich jetzt immer wieder ganz spannend, wenn man so mitkriegt, woher eigentlich die Sprichwörter kommen, die wir so haben. Manche sind ganz klar, aber andere auch nicht so. Und immer wieder merken wir, dass ein Sprichwort aus der Bibel kommt. Und so ist es auch in unserem Text heute. Da haben wir auch ein, ich würde sagen, geht schon so in Richtung Sprichwort mit drin. Und wenn ich es gleich vorlese, dürft ihr einfach mal darauf achten, was ich damit meine. Der Text, den wir heute so vom Textplan her vorgegeben haben, ist Lukas 13, Verse 18 bis 30. Ich lese es euch vor und nachher während der Predigt blenden wir es dann auch hier an der Leinwand ein, aber jetzt erstmal haben wir es nicht da eingeblendet, sondern ihr könnt euch einfach so auf den Text konzentrieren oder wenn ihr selber eine Bibel habt, gerne mitlesen. Lukas 13, 18 bis 30. Dann sagte Jesus, mit welchem Bild lässt sich das Reich Gottes darstellen? Womit soll ich es vergleichen? Es ist mit dem Reich Gottes wie mit einem Senfkorn, dass ein Mann in seinen Garten sät, es geht auf und wächst und wird zu einem Baum, in dessen Zweigen die Vögel nisten. Jesus fuhr fort, womit kann ich das Reich Gottes noch vergleichen? Es ist mit dem Reich Gottes wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon, mengt ihn unter einen halben Sack Mehl und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Jesus setzte seine Reise nach Jerusalem fort. Er zog von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und überall lehrte er. Einmal wurde er gefragt, Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? Jesus antwortete, setzt alles daran, durch die enge Tür einzutreten. Denn das sage ich euch, viele werden versuchen einzutreten, und es wird ihnen nicht gelingen. Wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür abgeschlossen hat, werdet ihr draußen stehen und an die Tür klopfen und rufen, Herr, mach uns auf. Doch er wird euch antworten, ich kenne euch nicht, ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr einwenden, wir haben doch mit dir gegessen und getrunken und du hast auf den Straßen unserer Stadt gelehrt. Er aber wird euch noch einmal dasselbe antworten. Ich kenne euch nicht. Ich weiß nicht, woher ihr seid. Geht alle weg von mir, ihr mit eurem unrechten Treiben. Dort draußen bleibt für euch nichts als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Wenn ihr sehen werdet, dass Abraham, Isaak und Jakob samt allen Propheten im Reich Gottes sind, ihr aber ausgeschlossen seid. Von Osten und Westen und von Norden und von Süden werden Menschen kommen und sich im Reich Gottes zu Tisch setzen. Es gibt Letzte, die werden Erste sein und Erste, die werden Letzte sein. Da haben wir es am Schluss von unserem Text, also zumindest das, was ich jetzt gemeint habe, so mit Sprichwort. die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. So sagen wir es immer wieder. Hier kommt es her. Was dahinter steckt, das ist schon sehr tiefgehend, schon sehr aufrüttelnd. Und ich sage euch ehrlich, ich hätte mir den Text jetzt nicht rausgesucht zum Predigen. Aber das ist dann auch das Gute an so einem Textplan, dass man immer wieder Texte hat, die dann halt dran sind und die zu behandeln sind. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, dann geht es einem doch nochmal tief zu Herzen. Und ich hoffe, es geht uns allen so, dass Gott uns anrührt und wir ja aus diesem Gottesdienst neu berührt mit einem Herz für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, mit so einem Herz hinausgehen. Aber wir beginnen mit dem Anfang des Textes. Da spricht Jesus vom Reich Gottes. Reich Gottes im Griechischen steht da Basileia tou Theou. Theou, Theos ist Gott, Basileia ist eigentlich so die Königsherrschaft, das Königreich. Und manchmal wird es auch so übersetzt mit Königreich Gottes, Königsherrschaft Gottes oder einfach Reich Gottes. Das hat damals begonnen, als Jesus hier auf der Erde war. Und es geht weiter und es wird vollendet, wenn Jesus wieder zurückkommt hier auf die Erde und alle Christen mit sich nimmt, die schon gestorben sind und die dann noch leben. Er nimmt sie alle mit sich und dann sind alle bei ihm zusammen und dann ist das Reich Gottes so in der Vollendung da. Wir sagen es immer wieder gern mit schon jetzt, noch nicht. Also das Reich Gottes ist schon jetzt da, seit Jesus auf der Erde war. Es ist noch nicht in der Vollendung, aber es ist auch schon jetzt da. Und jetzt hat er diese zwei Vergleiche. Zum einen, dass er sagt, wie ist das Reich Gottes? Es ist wie ein Senfkorn. Ein Senfkorn, das ist einfach ein Samenkorn, aber ein besonders kleines. Es ist nur so ein Millimeter groß. Und er sagt, wenn man das einpflanzt, dann wächst daraus ein Baum. Der ist jetzt ehrlich gesagt nicht so riesig groß. So 3 Meter hoch, habe ich gelesen, werden die ungefähr. Aber im Vergleich zu diesem Mini-Senfkorn ist es schon richtig groß. Und genauso mit dem Sauerteig. Das finde ich irgendwie noch eindrücklicher, dieses Bild, dass er sagt, da nimmt man eine Handvoll Sauerteig und mischt es unter einen halben Sack Mehl, also richtig viel. Und dieses bisschen Sauerteig, das durchmengt alles, das durchzieht alles. Was will er sagen mit diesen Vergleichen? Er will einfach das sagen, dass das Reich Gottes zu Anfang klein ist, aber dass es wächst und groß wird. Und wenn wir so an diese Zeit denken, als Jesus in den Himmel zurückgegangen ist, wir feiern es demnächst an Himmelfahrt, dann war das damals schon so, dass es echt eine kleine Sache war. Diese Truppe, die Jesus da zurückgelassen hat, es waren wahrscheinlich schon ein paar hundert Leute, aber im Vergleich zu der gesamten Welt damals hat man annehmen müssen, wenn die Hauptperson weg ist, wenn Jesus weg ist, dann zerstreut sich das und geht unter im Gesamten. Ein Dozent von mir hat immer wieder gesagt, oder hat so von der Verlorenheit im Raum gesprochen. Also diese paar Christen waren eigentlich eine Verlorenheit in dem gesamten Raum. Aber es ist nicht untergegangen, sondern dieses kleine Reich Gottes ist gewachsen. Und es ging damals schon bis an die Enden der damaligen Welt und viele, viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Zum Glauben an Jesus. Und das, was damals begonnen hat, das geht bis heute weiter. Das Reich Gottes wächst. Und es wächst auch im Jahr 2023. Und es wächst auch da, wo es gar nicht wachsen darf. Dort, wo es Länder gibt, in denen es verboten ist, an Jesus zu glauben. Es wächst trotzdem, weil kein Mensch hat die Macht, das aufzuhalten. Wir werden nächste Woche bei Open Doors da einiges davon hören. Übrigens, dieser Gerhard Pfeiffer, er hat mir so gesagt, bei diesem Bericht über Ägypten, da berichtet er gern davon, weil in Ägypten, da gibt es ja immerhin schon auch so 10% koptische Christen. Und was diese Christen dort, oder was man in dieser Kirche dort erlebt, ist, dass da an manchen Stellen so Aufbrüche geschehen. Weil es ist da manchmal nicht so viel anders wie bei uns, dass es viele so auf dem Papier Christen gibt. aber die erleben in der Kirche so Aufbrüche. Und deswegen erzählt er da gerne hier in Deutschland davon, weil das kann uns auch so gute Impulse geben. Also es gibt ja kein Kinderprogramm oder so, von daher ist es wahrscheinlich für die einen und anderen ein bisschen schwierig, aber wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, da am 13. Uhr noch bei dem Bericht dabei zu sein, glaubst du, es ist wirklich lohnenswert. Was ich uns hier als erstes sagen möchte, ist das so als Ermutigung: Das Reich Gottes wächst und niemand kann es aufhalten. Und es wächst auch hier in Deutschland. Die Frage für uns ist, ob wir mit dran beteiligt sind. Denn das Reich Gottes wächst heißt nicht unbedingt, dass jede Gemeindeform wächst und immer größer wird. Es gibt durchaus Gemeinden, die wir zumachen müssen. Aber ich bin immer froh, also es ist ja auch in unserem Süddeutschen Gemeinschaftsverband, ich war im letzten Bezirk auch, mussten wir in einigen Orten dann vollends die kleine Gemeinschaft wurde dann noch kleiner und wir mussten es dann aufhören. Aber dann war ich immer froh zu wissen, dass jetzt nicht das Reich Gottes in dem Ort aufhört. Aber schön ist es natürlich, wenn man es miterleben darf, wie das Reich Gottes wächst. Und egal, ob es für uns als Gemeinde ist oder wir als Einzelner, als Christ persönlich, wir können uns einfach Gott zur Verfügung stellen und ihm sagen, ich bin gern bereit, dass du mich mit hineinnimmst und ich möchte gern dabei sein. Da, wo dein Reich wächst, nimm du mich mit hinein, ich stelle mein Leben dir zur Verfügung. Und jetzt berichtet uns Lukas so ein bisschen, wie das damals war, als Jesus hier auf der Erde war. Nämlich manches gar nicht so arg spektakulär. Jesus war unterwegs nach Jerusalem, das war sein Ziel. Und dann heißt es, er ging von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf. Merkt man auch ein bisschen, sowohl das eine als auch das andere waren wichtig, die Städte und die Dörfer. Und dann steht er einfach und er lehrte. Das hört sich für mich so an, als dass es einfach auch so Zeiten gab, wo Jesus eben gelehrt hat. Das war sicherlich nie langweilig, aber es war vielleicht auch nicht immer so spektakulär. Da waren vielleicht jetzt auch nicht immer die übernatürlichen Wunder dabei. Das gab es auch, die Zeiten, da lesen wir viel davon. Aber manchmal war es einfach, dass er durchs Land gezogen ist und gelehrt hat. Und dann kommt da jemand zu ihm und fragt, Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? Das ist schon eine interessante Frage, weil er setzt schon mal voraus, dass nicht automatisch alle gerettet werden. Dass nicht automatisch alle Juden irgendwie in den Himmel kommen, sage ich mal so ein bisschen platt. Und jetzt so aus seiner Sicht werden nicht alle gerettet. Und jetzt, wie antwortet Jesus? Sagt er irgendwie in der Art, mach dir keine Gedanken, es kommen alle in den Himmel, so wie Jupp Schmitz das in den 50er Jahren gesungen hat. Oder wie antwortet Jesus? Nee, er antwortet nicht so. Er sagt nicht, es kommen am Schluss schon alle irgendwie in den Himmel, sondern er sagt, Vers 24, setzt alles daran, durch die enge Tür einzutreten. Denn das sage ich euch, viele werden versuchen einzutreten und es wird ihnen nicht gelingen. Da hat Jesus die Frage beantwortet, sind es nur wenige, die gerettet werden? Nicht so ganz direkt. Aber er hat aus dieser so lehrhaften Frage, aus dieser Lehrfrage eine persönliche gemacht. Und sagt letztlich, das ist nicht ganz so entscheidend, wie viele das jetzt am Schluss ganz genau sind. Entscheidend ist, dass du dabei bist. Setzt alles daran, sagt er, durch die enge Tür einzutreten. Darum geht's, dass du eben mit dabei bist. Und die gute Botschaft in dieser Aussage, ich finde sie ist ein bisschen versteckt, aber die ist durchaus drin, nämlich ist die, dass es eine Tür ist, durch die man eintreten kann. Und keine Angst jetzt, wenn jemand sagt, oh, ich habe ein bisschen viel auf den Rippen, jetzt ist hier die Rede von einer engen Tür. Wie ist es mit dieser engen Tür? Wie kommt man denn da rein? Was ist der Punkt, dass man durch die enge Tür durchkommt? Oder was ist es, dass man nicht durchkommt? Also zu viel auf den Rippen ist kein Problem, das sage ich schon mal. Wie kommt man durch oder wie wird man gerettet? Das war ja die Frage, werden nur wenige gerettet? Man könnte auch sagen, eben, wie kommt man in den Himmel oder wie hat man ewiges Leben? Ich sage es mit einem Bild, das ich kürzlich gesehen habe, was mir gut gefallen hat. Christus, die zarteste Erlösung, seit es die Versuchung gibt. Man könnte auch sagen, Christus, die einzige Erlösung, die es überhaupt gibt. Es ist Jesus, durch den wir hineinkommen durch die Tür. Um es mit einem bekannten Bibelvers zu sagen, Johannes 3, 16, da sagt uns Jesus erstmal grundsätzlich, Jesus sagt uns, so sehr hat Gott die Welt geliebt, alles gut, kein Ding. Also Jesus sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und jetzt kommt's, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Man könnte auch sagen, gerettet werden. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wer an Jesus glaubt, der hat das ewige Leben, der geht durch die Türe hindurch. Und an Jesus glauben bedeutet nichts anderes, als seine Sünden bei ihm abzugeben. Das in Anspruch zu nehmen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für die Schuld eines jeden Menschen. Und wenn man es jetzt in Verbindung mit der engen Tür bringt, könnte man sagen, du kannst nicht mit deinen dicken Taschen an Schuld durchgehen. Da kommst du nicht durch und vielleicht der dicke Rucksack noch auf. Sondern das darfst du bei Jesus abgeben. Das musst du bei Jesus abgeben, diese Vergebung in Anspruch nehmen. Und dann kannst du durch die Tür durchgehen. Und das andere, was bei einem Jesus-Glauben dazugehört, ist dann, dass er der Herr sein darf. Dass wir sagen, ich möchte dein Jünger sein, dein Nachfolger. Für mich war es langsam ein bisschen unklar, was ist das eigentlich, Jünger sein von Jesus? Wir sagen manchmal gern, Jesus macht Jünger. Kann man so und so verstehen, gell? Jünger werden wir alle gern vielleicht, so ab einem gewissen Alter. Aber was ist das jetzt, Jünger Jesu zu sein, ist ja was anderes. Und dann hat es mir geholfen, dieses Bild, wie so ein Lehrling. Jesus ist der Meister und ich bin der Lehrling. Das heißt, ich will von ihm immer mehr lernen. Und ich werde nie so sein wie er, wie der Meister. Aber ich kann dazulernen, wie so Bäckerlehrling oder sowas, der den Meister hat. Und anfangs kann er wenig, aber im Laufe der Zeit lernt er immer mehr dazu. Und der Meister bleibt vielleicht immer der Bessere, also beim Bäcker jetzt und bei Jesus und mir ist es auf jeden Fall so. Aber auf jeden Fall, ich möchte dazulernen, ich möchte eben wie so ein Lehrling sein, Jünger sein. Also das war jetzt dieses, was ist Glauben an Jesus? Vergebung der Sünden annehmen und Lehrling bei Jesus zu sein, dann dazuzulernen. Also die gute Nachricht ist, die Tür steht offen. Durch den Glauben an Jesus dürfen wir eintreten. Und jetzt redet Jesus da ja weiter und er macht es schon recht dramatisch. Er sagt eben Ende Vers 24, viele werden versuchen einzutreten und es wird ihnen nicht gelingen. Wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür abgeschlossen hat, werdet ihr draußen stehen, an die Tür klopfen und rufen, Herr, mach uns auf. Doch er wird euch antworten, ich kenne euch nicht, ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr einwenden, wir haben doch mit dir gegessen und getrunken und du hast auf den Straßen unserer Stadt gelehrt. Ich kann mir da gut vorstellen bei diesen Worten, dass Jesus vielleicht an den einen oder anderen Pharisäer gedacht hat. Ein paar Kapitel vorher in Lukas 7 lesen wir, wie er bei einem Pharisäer namens Simon eingeladen war zum Essen. Sehr schön, dass er ihn eingeladen hat. Aber man merkt bei dieser Geschichte, dass der Simon nicht viel kapiert hat. Denn da kommt diese Frau, die Jesus die Füße salbt. Und bei der Reaktion von Simon merkt man, er hat es nicht wirklich verstanden. Er könnte so einer sein, der mit Jesus gegessen hat, aber nicht wirklich dabei ist. Oder dann, sie sagen Ende Vers 26, du hast doch auf unseren Straßen gelehrt. Ja, viele haben die Lehre Jesu gehört, aber das heißt noch nicht, dass sie am Schluss dabei sind. Aber wir müssen es nicht nur auf die Leute von damals beziehen, wir können es genauso auf uns heute beziehen. Da kann es Menschen geben aus unserer Zeit, die sagen, ich habe doch immer am Abendmahl teilgenommen, habe mit dir gegessen. Oder ich bin doch getauft und konfirmiert und jetzt stehe ich draußen. Oder ich war immer im Gottesdienst bei der Süddeutschen Gemeinschaft. Oder ich habe bei FAT mitgearbeitet, im Hauskreis mitgearbeitet oder was auch immer. Das ist ja alles gut, gell? Aber letztlich ist es nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass du an Jesus glaubst, wie gesagt, Vergebung deiner Sünden in Anspruch nimmst und ihn, den Herrn, in deinem Leben sein lässt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann lade ich dich ein, heute diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich will durch diese Tür hindurchgehen. Ich will mit dabei sein. Ich sage das einfach immer wieder mal, weil das wäre so tragisch, wenn es Menschen gibt, die jahrelang zu uns kommen und letztlich nicht zu Jesus gehören. Da hättest du das Beste hier im Leben verpasst und auch nach dem Leben alles verspielt. Deshalb, ich lade dich herzlich dazu ein. Und wenn jemand sagt, ich weiß nicht so richtig, wie ich das anstellen soll, dann geh einfach auf jemand anderes zu. Oder ich habe auf diesem kleinen Bistrotisch, der, wenn man rauskommt, da draußen steht, habe ich diese Heftchen ausgelegt. Da wird es einfach auch nochmal gut erklärt. Nehmt ihr gern auch einfach so ein Heftchen mit. Und Jesus redet weiter und sagt auf dieses hin, wo die das einwenden, wir haben doch mit dir gegessen und du hast doch bei uns gelehrt. Da sagt er dann, er aber wird euch noch einmal dasselbe antworten. Ich kenne euch nicht. Ich weiß nicht, woher ihr seid. Denn eben, es geht nicht um das, mal zugehört zu haben, sondern um das an Jesus zu glauben und damit von ihm gekannt zu werden. Geht alle weg von mir, ihr mit eurem unrechten Treiben. Und jetzt verlässt Jesus dieses Bild, er spricht da ja in so einem Bild mit diesem Hausherr und er sagt jetzt im Vers 28, dort draußen bleibt für euch nichts als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben, wenn ihr sehen werdet, dass Abraham, Isaak und Jakob samt allen Propheten im Reich Gottes sind, ihr aber ausgeschlossen seid. Wir merken da Verschiedenes. Das eine, dass Jesus diese Glaubensväter ehrt und hier ganz bewusst nennt, Abraham, Isaak, Jakob. Das andere, das kann man zumindest hier so rauslesen, dass es wohl durchaus so sein wird, dass Menschen, die nicht dabei sein werden im Reich Gottes nach der Zeit hier auf dieser Erde, dass die durchaus sehen werden, wer da alles dabei ist. Und auf jeden Fall, dass es für die, die eben nicht dabei, die nicht dabei sind, dass es für die lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben sein wird. Bei Luther heißt es, wie heißt es da? Heulen und Zähneklappern. Danke, genau, habe gerade einen Hänger gehabt. Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Vor 2 Wochen, als wir Ostern gefeiert haben und hier dieses schöne Frühstück miteinander hatten, da bin ich mit Wiebke und Stefan Dietz am Tisch gesessen und der Stefan hat eine super Frage gestellt und zwar hat er mich gefragt, wie stellst du dir die Hölle vor? Und ich habe gesagt, ja, so arg viel wissen wir ja nicht darüber. Ja, sind wir erstmal gut, gell? Kann man kurz überlegen. Und dann, so arg viel wissen wir nicht darüber, weil tatsächlich in der Bibel gar nicht so viel drüber steht. Aber habe ich gesagt, in Offenbarung 21 lesen wir immerhin, oder Offenbarung 20 schon, dass da die Rede davon ist, dass es ein See aus Feuer und Schwefel ist. Und das sagt mir auf jeden Fall, dass es schlimm sein wird. See aus Feuer und Schwefel ist schrecklich. Und ich habe dann zurückgefragt, wie stellst du dir das vor? Und Stefan, du hast da super geantwortet und das hat in mir da echt was ausgelöst. Oder ich glaube, Gott hat in dem Moment zu mir nochmal geredet. Du hast gesagt, an einer Stelle ist ja auch die Rede von dem Weinen und Zähneklappern. Und wie auch immer wir merken, es wird schlimm sein. Und als du das so gesagt hast, da habe ich gedacht, es ist eigentlich irgendwie verrückt, dass mir oft meine Mitmenschen da so egal sind. Weil es ist doch wirklich schrecklich und es ist so entscheidend wichtig, dass sie Jesus kennenlernen. Und deshalb möchte ich uns das einfach wieder so sagen, lasst uns Menschen zu Jesus einladen, weil es ist entscheidend wichtig. Weil jetzt geht es mir so, ich sage immer wieder gern, ich werbe lieber mit dem Himmel, als dass ich mit der Hölle drohe. Insofern habe ich mich mit diesem Text ein bisschen schwer getan, aber es ist ja Jesus, gell, der die Dinge hier sagt. Und ich habe mir gedacht, also zumindest an der Stelle hier droht Jesus schon mit der Hölle. Er macht da jetzt redet nicht irgendwie drum herum, sondern er sagt, es wird schlimm sein. Jetzt hoffe ich trotzdem, dass es nicht wie ein Druck ist für dich, sondern vielmehr, dass wir wissen, hey, das Reich Gottes wächst. Das finde ich so gut, dass Jesus das im Voraus gesagt hat. Und es ist richtig schön, daran beteiligt zu sein. Und jeder mit seiner Gabe, jeder mit dem, was Gott ihm gegeben hat. Beim einen ist es vielleicht die liebevolle Tat gegenüber jemand anderem, der dadurch was von Jesus mitkriegt. Beim anderen ist es das, dass du jemand das Evangelium erklärst, die gute Nachricht von Jesus. Das ist vielleicht deine Gabe. Der Nächste betet wieder für jemand. Und so weiter. Das Gute ist ja, dass wir so ein Team sind. Aber dass es jeder von uns auf dem Herzen hat, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommt. Das wünsche ich mir schon und ich glaube, das wird hier in diesem Text so ganz deutlich. Vorgestern Abend hatten wir die Bezirksmitgliederversammlung und viele von euch waren mit dabei oder haben es vielleicht am Livestream mitverfolgt oder wenn jemand sagt, ich würde das gerne noch nachholen, dann geht das jetzt auch noch, steht noch auf YouTube, ihr kriegt gerne den Link von uns. Und da habe ich auch darüber gesprochen. Unser Verbandsvorsitzender, der Gustavo Victoria, hatte das jetzt vor kurzem gesagt, dass er sagte, ich will, dass im SV, dass wir nicht nur Menschen erreichen, sondern dass wir sie für Jesus gewinnen. Also so der Hintergrund war, dass er sagte, manchmal erreichen wir schon Menschen, aber das ist das eine, das ist schon mal gut, aber dann soll es einen Schritt weitergehen. Wir wollen sie für Jesus gewinnen. Und vielleicht sagst du dir, ja, mir geht es auch so oft, ist mir das viel zu wenig auf dem Herzen. Dann mach's so, wie ich es mir auch sage, ich sage mir das selber, dann fang einfach damit an zu beten, Jesus gibt, dass mir so ein echtes Herzensanliegen ist. Und dann kannst du weitermachen und für Menschen beten. Und ich glaube, viele von euch beten für Menschen, die sie auf dem Herzen haben. Und ich ermutige euch, betet weiter. Wir werden nachher auch so eine Zeit haben, wo uns das Musikteam wieder ein bisschen musikalisch begleitet und wir uns Gedanken machen können über die Predigt oder auch in der Stille beten können. Und wenn du willst, kannst du da einfach das zu deinem Gebet machen. Jesus, entfach neu dieses Feuer in mir. Und so wollen wir Menschen einladen zu Jesus, seien es solche, die sagen, ich bin doch getauft und konfirmiert, ich habe immer am Abendmahl teilgenommen und so weiter, aber eben nicht den entscheidenden Schritt gegangen sind. Oder seien es solche, die gar nichts von Jesus wissen wollen, die ganz offen sagen, ich bin Atheist, ich halte nichts davon. Auch für die dürfen wir beten, denn da gibt es ja gute Nachrichten eben. Entschuldigung, ich bin eins zu weit. Dieser letzte Satz in unserem Text, der bringt genau das zum Ausdruck. Es gibt Letzte, die werden Erste sein und Erste, die werden Letzte sein. Vielleicht Gibt es so jemanden, der sagt, ich will nichts wissen von dem Ganzen, ich bin überzeugter Atheist? Das könnte so ein Letzter sein, der doch zum Glauben an Jesus kommt und damit Erster ist. Also lasst uns eben auch für solche Menschen beten. Und ich möchte abschließen mit einem Lied von Manfred Siebald, an das ich so erinnert wurde durch diese letzten beiden Verse, dass er schon auch vor langer Zeit, 1979, geschrieben hat. Das heißt, das wird ein Staunen geben. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen und wenn wir voll Hoffnung und doch beklommen, dann endlich zu sehen bekommen, wer von ihm verstoßen wird, wer angenommen. Da werden wir manche finden, die wären nicht mehr zu retten und stürben in ihren Sünden, wenn wir sie zu richten hätten. Doch Gott wird auf jene sehen, die seine Vergebung wollten. Und mancher wird zu ihm gehen, auch wenn ihm die Menschen grollten. Und manche, die immer dachten, sie könnten mit guten Werken sich Plätze im Himmel pachten, werden ihren Irrtum merken. Denn Gott wird nach jenen schauen, die sich ganz auf ihn verließen. Durch jenen, die sich vertrauen, wird er dann die Tür verschließen. Da werden wir plötzlich schweigen und nicht mehr nach anderen fragen. Auf uns wird dann Jesus zeigen und uns selbst das Urteil sagen. Auf einmal wird klein und nichtig, wie gut wir uns selber fanden. Dann ist nur das eine wichtig, wie wir hier zu Jesus standen. Dann ist nur das eine wichtig, wie wir hier zu Jesus standen. Darum ging es, das war das eine, Glaube an Jesus. Nimm die Vergebung der Sünden in Anspruch und lass ihn den Herrn in deinem Leben sein. Und dann das andere, was für dich wichtig ist, das ist auch für deinen Mitmensch wichtig. Bete darum, dass Gott dieses Feuer neu in dir entfacht oder am Brennen hält, vergrößert, dass du so ein Herz für andere Menschen hast. Und bete für andere Menschen, dass sie zum Glauben an Jesus kommen. Und dann hatten wir auch das, das war das Erste, aber ich will es uns nochmal zum Abschluss sagen, das Reich Gottes wächst. Und es ist so schön, daran beteiligt zu sein. Lasst uns Gott bitten, dass er sein Reich hier in Albstadt, in unserer Region wachsen lässt und dass wir daran beteiligt sein dürfen, nicht zu unserer Ehre, sondern zu seiner Ehre. Amen. Wir werden jetzt so diese Zeit der Musik haben, eben für Gedanken und Gebet, und dann werden wir ein Lied singen, das vielleicht nicht allen so bekannt ist, aber das gut dazu passt, nämlich diese Stadt, diese Straßen, diese Wege gehören dir. Es geht darum, dass wir in dem Lied zum Ausdruck bringen, dass wir uns von Gott da gebrauchen lassen wollen, wo wir stehen. Und ich werde auch noch beten, aber das kommt dann zwischen den beiden Liedern, die wir jetzt noch singen werden.